So, bin ich früher dran als gedacht. Guten Morgen. Auch an euch zu Hause. Die vergisst man immer so schnell, wenn sie nicht hier drinnen sitzen. So. Genau. Wir hatten ja die letzten Tage, die letzten Wochen eine kleine Predigtreihe über Menschen im AT von Gott erwählt. Und wir haben gehört von Abraham, von Esther, von Lot, Jeremia. Und heute darf ich was über David sagen und darf die ganze Reihe abschließen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich über einen Menschen, den ich nicht kenne, im Voraus schon irgendwie voll viel gute Sachen höre, dann bin ich kritisch. Dann möchte ich den am liebsten genauer unter die Lupe nehmen. Heißt, umso größer die Vorschusslorbeeren, umso kritischer bin ich dann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist das auch einfach nur eine Eigenart von mir. Mag sein. Aber wenn es nun über David in 1. Samuel 13, Vers 14 schon heißt, der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Da spricht Samuel zu Saul und nennt dann David in dem Sinne einen Mann nach dem Herzen Gottes. Ist ja schon eine, ja, ziemlich großer Haufen Vorschusslorbeeren, wenn man so mal sehen will. Und gerade bei David, ich weiß nicht, wer schon mal in den Samuelsbüchern oder in den Chroniken über ihn gelesen hat, frage ich mich immer wieder, aber warum? Warum? Es gibt sicher viele, viele Gründe dazu. Ja? Einen davon möchte ich heute beleuchten. Eine kurze, grobe Zusammenfassung zum Leben von David. Er war der jüngste Sohn von Isais insgesamt 8 Söhnen, also Isai ist sein Vater. Und er wird in der Bibel beschrieben als ein Hirte, als schön, kraftvoll, redegewandt und ein guter Seitenspieler. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das zum König qualifiziert. Heutzutage wird man sowas eher in einem Dating-Profil lesen. Allerdings hat Gott den Jüngsten aus dieser Familie erwählt, das ja total unüblich war für die damalige Zeit. Und dann auch noch einen Hirten, der auf dem Feld die Schafe gehütet hat. Auch hier sehen wir wieder das Prinzip, Gott erwählt das Geringe. Aber war David ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er so gering war? Möglich, einer der Gründe. Was wir hier sehen, ist aber, eigentlich war er kein Königsanwärter. Er wird von Samuel gesalbt. Es dauert eine Weile, dann gibt es den Kampf David gegen Goliath. Kennen wir ja eigentlich, wenn nicht, wie gesagt, die zwei Samuel-Bücher und die Chroniken mal durchlesen. Super. Er hatte eine starke Freundschaft zu Jonathan, dem Sohn von Saul, dem noch amtierenden König. Er war ein tapferer Krieger, hat sich seinen Ruhm beim Volk verdient, wodurch dann Saul sehr neidisch auf ihn wird und ihn dann sogar verfolgt. Das zieht sich lange hin, dass David immer wieder fliehen muss ins Philisterland, er kommt zurück. Saul wird bei einer Schlacht getötet und David wird dann König von Juda und später, 7 Jahre später, dann auch über ganz Israel. Nach insgesamt 40 Jahren im Amt als König stirbt er und sein Nachfolger wird König Salomo. Wenn man sich die Geschichte anschaut, kann man so sagen, grob nach seiner Salbung musste David viele Jahre der Verfolgung bestehen, ehe er den Thron besteigen konnte. Und wenn man da die Parallelen mal zieht, kann man auch sagen, hey, irgendwo sieht man da den Vergleich zu Jesus, der als König, also der König ist, aber bevor er auf den Thron kommt, wird er erstmal verstoßen. Und es ist ja noch die Verheißung, dass er wiederkommt und über die Welt herrschen wird. Ist mal so weiter vor. Ich finde es insgesamt auch interessant, sich mal anzuschauen, die Parallelen zwischen David und Jesus. Jesus wird ja dann auch im Neuen Testament als Davids Sohn bezeichnet. Wieder, wenn ihr die Samuelsbücher und die Chroniken lest, dann vielleicht einmal Parallelen ziehen, sich damit beschäftigen. Sehr interessant auch zu sehen, wo Jesus den Versuchungen standgehalten hat, denen David dann eben nicht standgehalten hat. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Müsste man Davids Charakter oder David beschreiben, dann würde ich auch einen Satz wählen, den schon Charles Spurgeon gesagt hat, Ende des 19. Jahrhunderts, ein bekannter Prediger. Und er hat gesagt, zu David, ein Mann so unterschiedlich, dass er nicht schien einer zu sein, sondern der Inbegriff der Menschheit. Im Grunde genommen konnte man David nicht in irgendeine Schublade stecken. Das ist halt ein Krieger, das ist halt ein Künstler, was ja in unseren Kreisen manchmal auch zu fast schon eine Beleidigung ist, wie ich selbst festgestellt habe. Er ist ein König, er ist ein Gläubiger. Irgendwie, David konnte man nicht in eine Schublade stecken und ihn da drinnen lassen. Ja? Das meint auch Spurgeon hier mit diesem, der Inbegriff der Menschheit. Er hatte vieles in sich vereint. Und mit Sicherheit war das auch ein Grund, warum er dann ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Man sieht ja auch in den Psalmen, wenn man die durchliest, dann hat man manchmal das Gefühl, das ist jetzt vielleicht ein bisschen herausfordernd gesagt, aber man hat das Gefühl, dass er von manisch-depressiv bis hocheuphorisch irgendwie, da hat ein Schalter gefehlt. Gut, wir lesen die Psalmen nacheinander. Aber da war relativ viel mit drin, was man so sehen konnte. David war eine interessante Persönlichkeit. Aber auch nicht um das soll es heute gehen. Simon hat es mir ja schon vorausgenommen. Danke dir. Heute soll es um das Thema Leidenschaft gehen. Und es ist einer der Gründe, also nicht der eine Grund, sondern einer der Gründe, warum David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Und ich will bewusst auch nicht auf dieses Gottesvertrauen eingehen, das man bei David gegen Goliath sehen kann, oder seine ganzen Kämpfe, die er in der Bibel, die man nachlesen könnte, sondern es soll heute um das Thema Leidenschaft gehen. Und ich habe eine Bitte an euch, wenn wir jetzt durch die Punkte gehen, fragt euch, was ihr und wie ihr auf diese Sachen antworten wollt, nicht könnt, sondern wollt. Und wie ihr mit eurem Leben auch darauf antworten wollt und was ihr umsetzen wollt. Reflektiert so ein bisschen, ob die Punkte auch auf euch zutreffen, ob die auch bei euch zu finden sind, weil sonst macht es ja eigentlich keinen Sinn, dass ich hier vorne stehe. Dann könnte ich genauso einen Vortrag über Volkswagen halten oder was auch immer. Genau. Ich möchte vorlesen, 2. Samuel 6, die Verse 14 bis 16. Genau. Ich lese vor aus der Lutherübersetzung. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Und David mit dem ganzen Hause Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, sah Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete in ihrem Herzen. Die Geschichte spielt, als David hat Jerusalem eingenommen, nach einer Weile will er die Bundeslade wieder zurück in die Stadt holen. Und das ist eben die Stelle, wo er dann mit dem ganzen Priesterzug nach Jerusalem Einzug hält. Und so wie es hier steht, er tanzte. Jetzt bin ich verrutscht. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her. Muss ja auch ein witziges Bild gewesen sein. Warum verachtet, also in dem letzten Vers sehen wir auch, warum verachtet Michal ihn? Vielleicht einfach das noch zur Erklärung. Da steht auch, David war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Es war einfach so ein einfaches ein Schutz, den man trug. Und wenn man nur das anhatte in der damaligen Zeit, galt man in der Öffentlichkeit als nackt. Ja, sowas hat man getragen, wenn man daheim alleine war oder vielleicht noch die Sklaven auf dem Feld. Es war ein leinener Priesterschutz, das ist auch so ein Zeichen gewesen für die Priester damals, aber trotzdem war das etwas, das nicht ein König tragen würde. Ja. Er galt quasi als nackt. Also ich habe heute eine kurze Leinenhose an, ich hoffe, ihr stört euch nicht dran, es hätte schlimmer kommen können. David tanzt vor dem ganzen Hause Israel mit aller Macht vor dem Herrn. Was das für ein Bild gewesen sein muss. Wie er da hüpft und springt und tanzt und wirbelt und macht und tut. Ja, aber was hat ihn da geritten? Ne? Jetzt wissen wir ja schon, wir sind bei dem Thema Leidenschaft. David war so voller Freude, so voller Dankbarkeit und so voller Liebe für den Herrn, dass er seine Leidenschaft für ihn nicht zügeln konnte und es zeigen musste. Er tanzt mit aller Macht vor dem Herrn und ihm ist egal, was die anderen denken. Er als der große König erniedrigt sich Gott zur Ehre. Wir lesen auch im weiteren Text später, dass Michal ihn damit konfrontiert und ihn verachtet. Und als Folge davon bleibt sie ihr Leben lang kinderlos. Also Gott bestraft auch diese Verachtung von ihr. Das heißt, Gott hatte auch Gefallen daran, dass David voller Leidenschaft für ihn tanzt und es ausdrückt. Trotz, dass es eigentlich so ein Skandal war, dass er quasi nackt als Vorsteher fürs Volk davor rumtanzt, nein, Gott hat Gefallen daran. Er tat es für den Herrn. David war ein sehr leidenschaftlicher Mensch, wie wir auch an der Stelle sehen können, wie wir auch an den Psalmen sehen können, sei es die Dankpsalme oder die Rache oder wie auch immer. Er war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Und beziehen wir das mal auf uns. Wann haben wir das letzte Mal für Gott mit aller Macht getanzt? Auch angezogen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Gut, ich will es auch niemandem zumuten, dass er das sehen muss. Aber wann war ich das letzte Mal so voll Freude, Liebe für den Herrn, dass diese Leidenschaft sich ausdrücken musste? Dass ich gar nicht anders konnte? Dann bin ich ehrlich, das kommt nicht so häufig vor. Und doch, kann ich von mir sprechen, empfinde ich diese tiefe Sehnsucht nach so einer Leidenschaft für Gott. Das tiefe Feuer in uns, das nur der Glaube auslösen kann. Wir dürfen unsere Leidenschaft für den Herrn auch voll und ganz ausleben. Ich weiß nicht, ob dann unsere Kultur, unser Denken, unsere Gedanken uns eher daran hindern oder ob der Grund eher dafür ist, dass wir gar keine Leidenschaft mehr haben. Leidenschaft und Liebe lässt sich nicht unbedingt trennen voneinander. Meiner Überzeugung nach entsteht Leidenschaft auch aus einer Liebe zu etwas. Wir haben es ja gesehen, die Liebe zum Fußball. Da kann man schreien und heulen gleichzeitig, da kann man voll dabei sein. Leidenschaft ist was, das auch irgendwo hat den Anschein lebendig macht. Das ist das einzige Mal, dass man die Deutsche rumspringen sieht, so nach dem Motto. Volkssport Nummer eins. Aber sie entspringt der Liebe, ne? Und wenn ich dann eben in die Stadien gucke und sehe, wie man dann jubelt, wenn ein Tor geschossen wird und sonst noch was, und dann in, kein Vorwurf oder sonst noch irgendwas, in die Gemeinden allgemein guckt, dann sitzt man manchmal da wie Gott. Ja, schön. Es ist natürlich so, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind und es ist gut so, dass wir alle einen anderen, Charakter auch haben. Wir sind auch nicht alle wie David. Wir müssen auch nicht hier rumtanzen, sobald wir hier in die Türe reinkommen. Muss nicht sein. Aber ich glaube, jeder von uns hat seinen Zugang zu Gott. Ja, Bibel lesen und beten gehört dazu. Aber es gibt noch andere, sowas wie für ihn malen, Musik machen, raus in die Natur gehen, ihn preisen aufgrund seiner Schöpfung. Ja, das kann alles diese Leidenschaft auch wieder hervorholen. Und eben dieser Vergleich, Leidenschaft, Liebe gehört zueinander. Wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, wir haben hier viele Leute, die auch schon lange verheiratet sind. Wenn man sich zurückerinnert an die Anfangszeit dieser Beziehung, war doch leidenschaftlich, oder? Wie hat man das ausgedrückt? Manchmal auch mit Dingen, die eigentlich nicht so Sinn ergeben, ne? Es gibt ja bei uns in unseren Kreisen so den Brauch, dass man am 1. Mai einen Maibaum stellt. Ja, was hat denn das für einen Sinn? Ne? Habe ich auch gemacht. Es war nachher kein Maibaum, sondern eine Espe. Aber zu meiner Entschuldigung, es war dunkel, die Blätter sahen gleich aus und unter der LED-Scheinwerfer sah die Rinde auch weiß aus. An der Stelle nochmal danke, Josi, dass du mich nicht darauf hingewiesen hast. Aber es war der größte Nicht-Maibaum, den die Nadi je gestellt bekommen hat. Schade nur, dass mein Schwiegervater Zimmermann ist und er mir gesagt hat, dass man sowas nicht ummacht. Ich habe seinen Segen trotzdem bekommen. Danke dafür. Aber es macht ja eigentlich keinen Sinn, sowas. Trotzdem hat Nadi sich gefreut. Es war Ausdruck meiner Leidenschaft zu ihr. Oder Wenn man sich unterhält mit Leuten, gerade vor allem auch in der Corona-Zeit, und dann fragt, hey, wie ist Han eigentlich, wie geht's gerade dir mit deiner Beziehung zu Gott, dann hört man öfters, so, Gott sei Landwirtschaft oder Gott sei Schaffe, Kinder, was auch immer. Aber wenn man auch wieder den Vergleich zieht zum Anfang der Beziehung, da hat man sich die Zeit genommen. Da war das eine Priorität. Da war es nicht, ich muss schaffe, sondern man hat sich's genommen. Da hockt man dann halt mal 4 Stunden auf einer Bank, wenn es dunkel ist, und guckt runter und spricht nichts miteinander. Es ist schön. Und ich würde mir wünschen, für mich persönlich, dass ich da das auch widerspiegle in meiner Gottesbeziehung. Dass sich diese Leidenschaft und Liebe, diese tiefe Sehnsucht nach Gott auch nach außen zeigt. Dass ich so ergriffen bin von ihm, dass ich gar nicht anders kann, als zu tanzen und zu springen. Ich würde mir echt wünschen, dass wir auch eine Gemeinde werden, die so voller Liebe und Freude und Lob voll ist für Gott, dass sie sich in gegenseitige Leidenschaftsbekundungen für Gott quasi überbietet. Könnte auch Chaos sein, es braucht auch immer alles seine Ordnung, also das nicht falsch verstehen. Wir sehen auch, was Gott am Kreuz für uns getan hat. Dort hat er uns seine Liebe gezeigt, wie man es überhaupt gar nicht anders zeigen kann. Seine Liebe, seine Leidenschaft für uns. Und auch das wird bezichtigt, so als Torheit für die Welt. Das kann die Welt nicht verstehen. Aber er hat uns seine Liebe gezeigt, seine Leidenschaft. Er ist am Kreuz gestorben und wieder auferstanden, damit wir Leben haben können und mit ihm unterwegs sein können. Weil er uns das gezeigt hat und weil er uns liebt, seine Leidenschaft, seine Liebe gezeigt hat, dürfen auch wir unsere Liebe ihm geben. Es gibt keine Grenzen mehr. Wir dürfen Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und ja, auch Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Das sehen wir in der Bibel immer wieder. Wie zeigt sich die Leidenschaft bei uns? Das ist die Frage, die man mitnehmen kann. Und so wie Beziehungen eben Zeit und Arbeit brauchen, dass man auch nach 30 Jahren verheiratet sein immer noch eine Leidenschaft für den anderen empfindet, so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Wir sehen auch in der Geschichte von David, dass das ein Auf und Ab war. Es war nicht immer dieses, er tanzt und springt und hüpft herum. Aber er war ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Nur sieht man auch bei David, dass die Leidenschaft eine Kehrseite hat, wenn sie nicht bei Gott ausgelebt wird und nicht gezügelt wird. Ich lese mal vor, 2. Samuel, die Verse 11, die Verse 1 und 2. Und da steht, und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabah belagerten. David aber blieb in Jerusalem, und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. So, was heißt der Vers hier? Vielleicht zu Beginn, um das ein bisschen auszuführen. Wir lesen hier, dass David seine Soldaten Israel zum Krieg führen schickt und selber zurückbleibt. Kann sein, dass es auch auf Rat seiner Generäle oder Obersten hingeschieht. Aber wir sehen auch, er steht vom Abend von seinem Lager auf. Also er hat sich ein bisschen gehen lassen. Ja? Er hat sich ein bisschen gehen lassen, abends erst aufgestanden, schlendert auf dem Dach rum, sieht die Bathseba. Und wer David vielleicht irgendwie, hätte er sich nicht in dem Moment so gehen lassen, hätte er geschaut und sofort wieder weggeguckt. Aber dieser eine Blick hat was ausgelöst. Und wir kennen die Geschichte, er lässt Bathseba zu sich rufen, er wird schwanger, er versucht es wieder ihrem Mann Uriah unterzuschieben, holt ihn vom Feld zurück, sagt, er geht mal nach Hause. Der ist aber so korrekt und bleibt bei seinen Leuten. Dann macht David noch einen Versuch, macht ihn betrunken, trotzdem geht Uriah nicht und bleibt bei seinen Leuten. Schlussendlich weist er Joab an, den Feldhauptherrn, ihn so zu positionieren, dass er stirbt. Was noch gut zu wissen ist, Uriah war einer der 30 Helden Davids. Das heißt, er war schon da dabei, als David von Saul verfolgt wurde und sie sich ihren Weg freikämpfen musste und wirklich unter Verfolgung stand. Es war ein treuer Diener Davids. Wie kann der ihn umbringen, nur um seine Frau zu bekommen? Oder um die Sünde zu vertuschen? David war leidenschaftlich, auch was Frauen anging. Und wir erinnern uns bei dem Blick, den er der waschenden Bathseba zuwirft, uns an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Na, das ist jetzt auch mal veranschaulicht, was daraus entstehen kann. Ja? Dieser Blick ist noch nicht der tatsächliche Vollzug von Ehebruch. Aber dieser Blick kann dazu führen. Und David hat seine Leidenschaft für Frauen an der Stelle nicht gezügelt. Und das hatte eben die Auswirkung, dass es wie eine Spirale nach unten ging. Diese Sünde, die durch die Leidenschaft entstand, ist wie so ein Tropfen Öl, der in ein Wasserfass gelassen wird. Das ganze Wasser ist nach einer Weile verseucht. Es breitet sich aus. Wenn man der Ölfleck auf die Oberfläche, kann man richtig sehen, wie er sich so ausbreitet. Und wir sehen es auch, um nochmal zum Beispiel zurückzukommen beim Fußball, dass diese ungezügelte Leidenschaft auch ganz negative Dinge mit sich ziehen kann. Es gibt die Hooligans, es gab auch nach dem Deutschlandspiel gegen England einen ganzen Twitter, entschuldige die Ausdrucksweise, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücke, aber Shitstorm gegen so ein Mädchen, das man hat weinen sehen, als sie verloren hat. Da sind die Engländer komplett und haben sie beleidigt und was weiß ich, was alles. Leidenschaft, nicht bei Gott ausgelegt, muss gezügelt werden, weil es kann auch negative Konsequenzen haben. Leidenschaft an sich ist nichts Schlechtes. Aber sie hat auch ihre Gefahren, wie wir auch bei David sehen. Er hätte sich entscheiden können, seine Leidenschaft zu begrenzen. Ja? Aber er hat es nicht getan. War ein bisschen, heutzutage wird man sagen, so schluri unterwegs. Er hat sich gehen lassen. Und ich will nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hier stehen und sagen, aufpasse, dass das ja nicht euch widerfährt, pass auf, kleines Auge, was du siehst, überhaupt nicht. Sondern einfach nur, dass man sich auch selbst reflektieren darf, egal bei allen Dingen. Leidenschaft darf bei Gott vollkommen ausgelebt werden, wenn es für ihn zu seiner Ehre dient, für Gott. Aber hier bei den weltlichen Dingen dürfen wir auch Leidenschaft für Fußball, für keine Ahnung, Handwerk entwickeln. Nur diese Leidenschaft, die kann uns dann auch verzehren und kann dazu führen, dass die Sünde sich immer tiefer gräbt, bis es wie bei David eben zu einem Mord führt. Was man an der Stelle auch noch sehen kann, wenn man weiterliest, und die Geschichte mit Bathseba dann im Prinzip zu Ende ist, dass das Uriah tot ist, die hält Totenklage, er holt sich die Bathseba ins Haus, dass dann Gott Nathan schickt, einen der Propheten, um David darauf hinzuweisen, dass er gesündigt hat. Ja. Und David sagt dann, nachdem Nathan ihn mit einer im Gleichnis oder mit einem Bild darauf hinweist, sagt David, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er erkennt es, er gesteht es ein, er tut Buße so. Und dann spricht Nathan, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Die Folgen muss er aber trotzdem tragen. Der Sohn, der aus dieser Verbindung, aus diesem Verhältnis entsteht, muss sterben. Aus der Geschichte können wir auch ein Prinzip entnehmen von so einer Art Zweierschaft. Es braucht auch jemanden, Gleichgeschlechtliches, der uns auch versteht in unserer Rolle als Mann oder Frau, der uns auch ins Leben sprechen darf, der uns kennt und der uns wohlwollend gegenüber ist, der auch weiß, welche Leidenschaften ich habe und der mir dann auch reinsprechen darf, hey, aufpassen, da gehst du gerade einen falschen Weg. Der auch vielleicht zu zweit diese Leidenschaft ausleben darf. Also für Gott. Und es ist wichtig, dass das nicht unbedingt der Ehepartner ist. Man braucht auch noch Leute, mit denen man sich streiten kann und dann mal Abstand halten. Bei David, er war an der Spitze der Macht, da hat sich niemandem getraut hinzugehen und den Finger drauf zu legen. Das hat dann halt den Propheten gebraucht. Und wir müssen es gar nicht so weit kommen lassen. Wenn wir mit jemandem unterwegs sind, dem wir das auch zugestehen, uns Kritik zu geben, dann können wir schon bei diesem ersten Blick zum Beispiel angreifen. Dann können wir uns auch gegenseitig ermutigen, ermahnen und trösten, weiter für Gott die Leidenschaft auszuleben. Interessanterweise wird in der Bibel dieses Wort ermahnen, hat die Ursprungsbedeutung an vielen Stellen in der Bibel, im Griechischen wirklich ermahnen, ermutigen und trösten. Das 3 in 1 kommt zusammen. Wir bleiben oft bei dem Ermahnen und den erhobenen Zeigefinger, aber eigentlich hat es auch den Wert oder die Bedeutung, dass man auch ermutigen und trösten soll in dem Ganzen. Und es kann gut funktionieren in so einer Freundschaft, in einer Zweierschaft, wo man sich gegenseitig ehrlich ist. Ja? Es geht da nicht darum, dass man irgendein Thema Schema F bedient und genau so hat es auszusehen, sondern in erster Linie geht es einfach mal darum, Leben und Glauben zu teilen, unterwegs zu sein. Und wie das aussieht, könnt ihr gerne einfach selber bestimmen. Sei es ein Bier trinken zusammen, in einen Kaffee zu gehen, spazieren, wie auch immer. Ich würde euch ermutigen, dass ihr jemanden sucht, mit dem ihr einfach das teilen könnt. Das wäre übrigens auch in Corona zu jeder Zeit möglich gewesen. Jemand, der auch den Finger auf die Wunde legen kann und sage, hey, pass auf, ich sehe da eine Gefahr. Das dient uns. Das tut uns gut. Das dient unserer Leidenschaft zu Gott hin. Und in diesem ganzen Prozess kann man auch diese Sünde oder das, was falsch läuft, einfach gemeinsam auch vor Gott bringen. Vor Jesus, der uns seine Liebe und Leidenschaft am Kreuz gezeigt hat, der für uns gestorben ist und nicht am Kreuz hängen geblieben ist. Das Kreuz ist leer und das Grab ist leer, sondern auferstanden ist. Ja? Wir dürfen zum Kreuz gehen, unsere Sünde ablegen gemeinsam und wir dürfen weitergehen. Und ich bin der Überzeugung, dass auf dem Weg, den wir zusammen mit Gott weitergehen. Wir dürfen das annehmen, dieses Geschenk, das Opfer, die Vergebung, dürfen wir annehmen. Wir dürfen daraus lernen aus unseren Fehlern. Wir dürfen weitergehen, gemeinsam. Ich bin der Überzeugung, dass dieser Weg auch wieder neue Liebe, Leidenschaft, Freude, Lob, Dank für Gott mit sich bringt, weil Gott an unserem Herzen auch arbeiten will. Er will, wir dürfen zum Kreuz kommen, wie wir sind. Wir dürfen aber auch uns verändern. Wir dürfen am Kreuz weitergehen. Wir dürfen unsere Sünde hinter uns lassen, wir dürfen daraus lernen und wir dürfen uns verändern lassen von unserem Herrn. Und ich hoffe, dass das ja, bei uns stattfinden kann, dass eine Veränderung der Herzen stattfinden kann, dass wir leidenschaftlich für Gott unterwegs sind und dass es nicht ein traditionalistisches, ritualistisches Glaube ist, dass man aufsteht, oh, ich muss Bibel lesen, ich muss beten, nein, sondern dass man will, man verspürt die Lust auch daran. Und wenn das nicht so ist, dann weiß man auch wieder, das Thema Beziehungen, da kann man auch dran arbeiten. Dann macht man es mal. Und vielleicht entsteht daraus was. Die Frage der Priorisierung. Kann ich das noch am Ende vom Abend? Oder will ich? Und so, ja, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir gemeinsam in Leidenschaft unseren Herrn anbeten, gemeinsam unterwegs sind. Und uns gemeinsam gegenseitig auch zu dieser Liebe, zu dieser Leidenschaft ermahnen, ermutigen und trösten. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns deine Leidenschaft, deine Liebe uns gezeigt hast. Diese Liebe, die alles in dieser Welt verändert. Diese Liebe, die unsere Herzen so nimmt, wie sie sind, aber du hast uns viel zu sehr lieb, du bist viel zu leidenschaftlich für uns, dass du uns so lassen willst, wie wir sind. Ich danke dir für das Opfer, das du am Kreuz gebracht hast, dass wir Gemeinschaft mit dir haben können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass wir voll Leidenschaft, voll Liebe, voll Freude und Dankbarkeit für dich sein können. Dass diese Leidenschaft sich auch ausdrücken darf. Und hilf uns aber auch, in anderen Bereichen des Lebens unsere Leidenschaft in einem gesunden Maße zu zügeln. Stell uns da Leute zur Seite, die in unser Leben reinreden dürfen. Stell uns Leute zur Seite, die uns wohlwollend sind. Und lass uns gemeinsam als Gemeinde wachsen zu unserem Ziel hin, dass du bist, Jesus Christus. Amen.